as I feel about this bit. Getting in bed, or lifting strong, last days minus one the flieger. Getting in bed, and it's still shown, with the cop, my lips even.
Y ahora nice, bajo la vice,
with all the time that my flieger. Getting in bed.
Egal. Ich habe ein Ziel und es ist mir da.
Ich gehe meinen Weg ohne Angst und stehe verstehen. Zwei Schritte nach vorn unter einem Eisen. Gegen den Wind und mit dem Strom lass ich meine Träume fliegen. Gegen den Wind, alles ist schon, mit dem Kopf mal durch die Wand.
Ja oder nein, schwarz oder weiß, willkommen Träume manchmal fliegen.
Gegen den Wind. Lass ich meine Freunde fliegen. Gegen den Wind, ein bisschen schon. Mit dem Kopf mal durch die Wand.
Ja oder nein, schwarz oder weiß, willkommen Freunde.
Alles mit den gleichen Gästen, mit den gleichen Moderatoren. Denn mir gegenüber sitzt wieder Raphael.
Ja, und mir gegenüber sitzt Jörg. Und du hast die huldvolle Aufgabe, unseren friedvollen Gast anzusagen.
Und das ist auch in jedem Jahr immer der gleiche, sonst fällt nichts Besseres ein. Bernd Rosen, wir begrüßen dich als unseren Leistungssportbeauftragten von der Deutschen Schachjugend. Und das hat ja auch für dich schon eine Tradition, mit uns, die vielen Zuhörer im Lande, über die Deutsche Jugendmeisterschaft aufzuklären.
Ja, schön, dass ich wieder hier sein darf. Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite.
Und was ist das so für ein Gefühl, wenn man so weiß, Pfingsten muss man sich keine Gedanken machen, was man tun muss, man hat ein Reiseziel?
Das war in diesem Jahr überhaupt gar nicht meine Situation. Das hing an einem, naja, nicht an einem Haar in diesem Fall, sondern hing es an einem Finger, dass ich überhaupt hier bin. Denn wenn meine Tochter jetzt nicht noch hier spielen würde, wäre ich in diesem Jahr wohl nicht hier gewesen. Und die spielt eigentlich hauptsächlich deswegen, weil meine älteste Tochter sich einen Finger gebrochen hat. Aber das ist eine Geschichte für sich. Wir müssen ja hier auf die Sendezeit achten.
Die das heißt, du bist also wieder hier als persönlicher Betreuer deiner Tochter, die ja letztes Jahr schon in der U14 den deutschen Meistertitel mitspielte, wenn ich mich richtig erinnere, oder war das anders?
Knapp gescheitert, oder?
Also wenn, dann müssten ja meine Wunschvorstellungen meine Erinnerung trüben, aber dass meine Wunschvorstellungen deine Erinnerungsvermögen beeinflussen, das ist jetzt aber wirklich eine überraschende Sache. Nee, also den Titel hat die nicht mitgespielt, aber die hat hier gute 50% gemacht, das war für sie ein sehr gutes Ergebnis. Gutes Turnier gespielt.
Wo spielt sie jetzt?
Ich spiele nochmal in der U14, aber das ist ja nicht immer automatisch gesagt, dass man beim zweiten Start in der gleichen Altersklasse so unterschwellig denkt man immer, man ist automatisch und gleich ein paar Plätze weiter, aber oft tritt das Gegenteil ein, dass also dann beim zweiten Start in der gleichen Altersklasse, obwohl man ja weiter ist und obwohl man eigentlich schon wieder stärker spielt, irgendwo gar nicht mehr so.
Ja, das ist ein Understatement, nur das ist nur ein Understatement, glaube ich.
Gut, bevor wir jetzt in die einzelnen Altersklassen einsteigen, vielleicht nochmal so ein Gesamteindruck. Ist es diesmal eine Mannschaft, die mit guten Spielern besetzt ist? Sind die guten Jugendspieler Deutschlands hier? Wie schaut das aus?
Ja, wie in den, eigentlich auch wie im letzten Jahr, ist es so, dass schon die Top-Leute alle da sind, mit Ausnahme der sogenannten Prinzen, die sich ja absolut super entwickelt haben. zum Teil ja inzwischen schon dann auch wirklich die ersten Schritte zum Großmeister unternommen haben. Die werden ja jetzt als Jahrgang 97 in der U16 eigentlich in diesem Jahr hier dabei. Also Matthias Blühbaum, Dennis Wagner, der hier ja zum Spieler des Jahres gestern noch als Spieler des Jahres gefeiert wurde. Rasmus Wahne und Alexander Lonchenko, das sind ja so im Moment unsere Top 4 Leute. Und die sind ja alle noch in einem Bereich, wo sie normalerweise hier spielen würden. Aber in der U16, die fehlen natürlich. Aber aus ihrer Sicht muss man sagen, ist halt auch klar, dass die also jetzt andere Aufgaben eigentlich wahrnehmen. Wir haben ja kürzlich Europameisterschaft alle gespielt.
Aber sonst sind doch die Kaderspieler, glaube ich, alle da.
Sonst sind die Kaderspieler alle hier, zu einem großen Teil. Wenn ich das richtig sehe, also Hanna-Marie Kleck ist auch so ein, sag ich mal, bei den Mädchen jetzt auch eine Überfliegerin. Man kann sicherlich auch sagen, dass die amtierende deutsche Frauenmeisterin ja vielleicht nicht unbedingt dann ihren Titel hier weiterhin verteidigen muss, wobei ich glaube, das hängt eher mit Abitur und solchen Dingen zu tun, dass also sie jetzt in diesem Jahr hier fehlt.
Und was sagst du zur Entwicklung der U25? Da sind ja Teilnehmerrekorde und das Spiel auch nie endet, sogar ein 1 gesetzt.
Ja, also das ist wirklich eine fantastische Entwicklung. Hättet ihr euch wahrscheinlich auch nicht träumen lassen, als ihr mal angefangen habt, dieses offene Turnier ins Begleitprogramm überhaupt aufzunehmen. Aber das zeigt, dass wirklich hier die Stimmung bei der deutschen Jugendmeisterschaft so toll ist, dass alle, die irgendwann zu alt sind, um noch hier bei der Jugendmeisterschaft mitspielen zu können, dann irgendeinen Weg suchen, um dann vielleicht auch hier sein zu können, sei es als Betreuer, wie es ja zum Beispiel beim Felix Graf der Fall ist. Man sieht auch sonst ja sehr viele Spieler, die bis vor ganz kurzer Zeit noch hier als Jugendspieler waren, die also nahtlos in die Betreuertätigkeit gewechselt sind. Oder eben über das offene Turnier auch hier das mitmachen können.
Findest du denn, dass das gut ist, dass das immer größer wird, diese Turniere? Oder meinst du auch, wie man so einzelne Stimmen hört, das wird inzwischen aufgebläht, das ist zu groß, große Massen, das ist nicht mehr handelbar? Was meinst du denn einmal auf der einen Seite als Leistungssportler, wenn du auf der anderen Seite natürlich auch als Elternteil mitreißen wirst und das ganze Programm, wie das hier anläuft?
Also, das die Meisterschaft jetzt einen sehr starken Freizeitcharakter auch zusätzlich hat, das ist ja schon eigentlich eine Tradition, das ist ja eigentlich, sage ich mal, das Markenzeichen der Meisterschaft. Und meine These ist, dass das die ernsthaften Schachspieler, die überwiegend ja hier sind, ganz weit überwiegend in den Altersklassen, dass die das auch nicht daran hindert, hier ernsthaft zu spielen. Also das mag vielleicht in der U10 nochmal sein, dass jemand durch das Freizeitangebot vielleicht ein bisschen verführt wird, aber in den höheren Altersklassen und insbesondere die starken Spieler, um die es uns ja jetzt auch im, sag ich mal, in erster Linie, wenn ich jetzt mal so als Leistungssportbeauftragter denke, da geht es uns ja auch sehr, dass die gefordert werden, und das ist bei dieser Meisterschaft ganz klar. Das ist unberührt davon, was da eben im Begleitprogramm ist. Und das, ob da jetzt also 50 oder 100 Leute in der Uhr, das ist eigentlich eher eine Frage der Organisation. Und ich persönlich muss sagen, dass im Spielsaal, das finde ich eigentlich ganz gut gelöst. Der wird ja jetzt auch noch ein bisschen aufgewichen mit den unteren Brettern in die obere Etage. Das Einzige, was ich bisher so gemerkt habe heute Morgen beim Frühstück, also dass jetzt insgesamt es mehr Leute sind, die sich den gleichen Frühstücksraum und Essensraum teilen, das merkt man schon. Also das war heute Morgen, war es ein bisschen schwierig, dann noch an Kaffee zu kommen und solche Dinge. Das finde ich dann schon so, das ist eigentlich der einzige Kritikpunkt. Das ist aber nicht aus Sicht des Spielers, sondern halt, ich sag mal, aus Sicht jetzt so des Rundherums. Ne? Genau.
Wobei ich eine ganz interessante Entwicklung finde, am Beispiel Berlin. Die nutzen die offene U25 jetzt wirklich als eine richtige Kadermaßnahme. Die haben also alle ihre Kader eingeladen, die nicht zum Deutschen fahren konnten. Betreuen die auch mit Trainern und nutzen sozusagen dieses Turnier auch richtig, nicht als ein Spaßturnier, sondern als eine richtige Leistungssportförderung. Das fand ich eigentlich eine interessante Idee und aus meiner Sicht auch empfehlenswert für die anderen Schachjugenden.
Auf jeden Fall. Also zur Nachahmung empfohlen. Ganz klar.
Gut, also ich hatte heute Morgen tatsächlich auch noch Kaffee, musste auch ein bisschen warten, aber das ist glaube ich, wie wir es in Erinnerung wissen, am ersten Tag halt so, ne? Weil das muss ich dann ein bisschen einspielen, wer wann kriegt man was, wann steht man auf und solche Sachen. Aber ja, das sind Kleinigkeiten.
Natürlich, ich habe auch Bernds Frau gezeigt, wo der Kaffee ist und sind auch noch Kaffee.
insofern glücklich, dass die Familie dann doch noch wach wurde.
Ja, aber damit du deinen Organisator kennen musst, um noch an Kaffee zu kommen.
Deine Aufgabe nachkommen konntest, nämlich zu schauen, wie sieht es in einzelnen Altersklassen aus. Wir wissen ja, dass du immer gerne Tipps abgibst, wer deutscher Meister wird. Das werden wir auch hier dieses Jahr wieder hören. Und wir fangen einfach mal an mit der Spitzengruppe, mit der U18. Wie schaut es denn da aus?
Also zunächst mal muss ich sagen, dass auch da dein Erinnerungsvermögen jetzt aber mal durch dein eigenes Umschränken getrübt wird. Weil gerne habe ich ja Tipps noch nie abgegeben.
Aber du hast sie
abgegeben. Ich habe mich also immer äußerst ungern nur nötigen lassen. Und
wir nötigen deine Gäste.
Na, selbst die Wahrheit darf man hier noch nicht mal mehr ungestritten sagen. Okay, also, aber da ihr mich ohne dies ja sowieso nicht irgendwie hier los wieder losziehen lasst. Gut, du hast gesagt, U18, wir fangen jetzt mal bei den Ältesten an. Ich habe vorhin schon dem Raphael gestanden, ich war heute auch in der Pressearbeit so ein bisschen eingespannt und dann muss ich ja halt doch hier auch meine Tochter und auch ein paar andere Kinder mir zumindest mal ein bisschen die Partien angucken und etwas Vorbereitung machen, sodass ich wirklich diesmal noch gar nicht dazu gekommen bin, überhaupt zu sehen, wie die Ergebnisse in den ersten beiden Runden waren und auch gar nicht Auskunft geben kann, ob hier jetzt schon Favoritenstürze größeren oder kleineren Ausmaßes zu beobachten waren.
Dann sind deine Tipps, die jetzt gleich abgeben, oder ist ja noch objektiver.
Genau, weil du dich nicht verleiten lässt von falschen Ergebnissen.
Wenn ihr denkt, dass Objektivität durch mangelnde Faktenkenntnisse gesteigert wird, das ist auch eine merkwürdige Auffassung. Ja, okay, also U18, da haben wir also an der Spitze alles bekannte Namen. Nach der Setzliste führt also der Johannes Caro das Feld an. Immerhin knapp 2400 Punkte, DWZ-Punkte bringt er hier mit. Christopher Nohe, 2318, Maximilian Neb, Till Schreiner, Johannes Mundorf, das sind also alles sehr bekannte Namen und da sind also auch eine Menge Spieler dabei, die also zumindest auch noch über 2200 liegen mit ihrer DWZ. Das wäre also doch eine sehr große Überraschung, wenn jetzt irgendeiner aus dem Feld dahinter jetzt noch irgendwie ganz nach vorne kommen würde. Ich denke schon, dass die das da vorne unter sich ausmachen. Aber zum Beispiel, das weiß man aus der Erfahrung, so 60 Punkte, die jetzt hier der Johannes Caro vor dem Zweiten hat, würde ich mal dem Team abgeben, dass das noch überhaupt nichts aussagt, ob der jetzt wirklich am Ende die Nase vorn haben wird. Auch wieder reiner Zufall ist, weil es eben ein NRWler ist. Und als ich mir die Partie angeguckt hatte, war mir aufgefallen, dass der Johannes Mundorf hier, der ist also heute Morgen schon gestrauchelt, an 5 gesetzt, der hat also seine Partie verloren. Das war eine Sache, die mir aufgefallen war. Und was ich auch ganz interessant finde, ist, dass also hier die ersten 3 Plätze ja alles von Spielern aus dem Jahrgang 96, also aus dem jüngeren Jahrgang, belegt werden. Und da bin ich auch mal gespannt, ob jetzt wirklich einer von den dreien das Rennen macht oder ob nicht doch einer von den, naja, alten.
Ja, einer ist sogar aus dem Jahrgang 98. Ja, das ist ein ganz interessanter Spieler. Der gute Gregorian Spartak aus Wildeshausen wieder.
Ja, das stimmt, aber der hat leider, oder also das ist mir auch aufgefallen, weil Spartak ist ja auch irgendwie ein bisschen Kult. Also der hat auch eine echt größere Fangemeinde, weil er auch irgendwo so als Persönlichkeit schon auch noch heraussticht. Und ich selber habe ihn ja auch schon bei EM und WM auch mal gesehen, aber mit in der Delegation. Da ist mir eben aufgefallen, dass der allerdings auch seine Auftaktpartie verloren hat heute Morgen.
Boah, interessant fand ich von ihm, er ist halt Mannschaft qualifiziert.
Ja, genau.
Er hat die Auszeit bekommen, aber er ist in Niedersachsen-Meister geworden, wieder auf die stärkste Meisterschaft hier. Und nicht in seiner Altersklasse und mit Meistertitel, das fand ich eine eigentlich gute Einstellung.
Genau, die Einstellung ist respektabel, das stimmt. Man müsste jetzt mal gucken, er wäre als Jahrgang 98, wäre ja sogar jüngerer U16. Und ja, da kann man doch nicht mal sagen, also er würde ja in der U16 auch nicht zu den Top-Favoriten zählen. Er hätte also durchaus auch ein interessantes Feld und von daher, warum nicht? Also die Einstellung finde ich erstmal gut und
gut, dann springen wir mal zu den Mädels rüber, weil da ist wahrscheinlich eine klare Favoritin. Warum?
Habe ich einfach mal vermutet, um dich mal ein bisschen zu locken,
weil ja, hier hast du wieder nur um drei heißen Ballbogen gewesen, hast du Northern Arm vorgelesen, hast du die ganze Tabelle.
Ja, bei den Mädchen lässt sich das irgendwie noch schlechter vorhersagen, zumal wir hier also, gut, wir haben hier, denke ich mal, die Mielin Tran, die hier an 1 gesetzt ist, die weist zwar nur einen kleinen Vorsprung auf, gegenüber der Stefanie Düssler mit 2077. Vielleicht ist die Mielin doch von ihrer Erfahrung her und so hat sie den anderen so ein bisschen voraus, weil die ja jetzt doch schon auch etliche internationale Turniere gespielt hat und auch, so wie ich das verfolgt habe, gerade so in den letzten 1-2 Jahren nochmal so einen gewissen Sprung gemacht hat. Das wird aber trotzdem, da lege ich mich fest, ganz, ganz eng werden.
Was ist mit der Hanna? Hanna Kuckling ist Jahrgang 96, auch an 3 gesetzt.
Die Hanna Kuckling ist also auch eine starke Spielerin, die kann auch sicherlich da vorne mit eingreifen. Aber von der reinen Erfahrung her würde ich also da noch bei der Mielin so ein bisschen, die würde ich also da noch als eine leichte Favoritin ansehen.
Ja, also das halten wir jetzt mal fest. Hier haben wir den ersten Tipp, also da schmeißen wir mit Milan. Wunderbar, dann können wir dann am Ende dann mal schon mal gucken, wie gut du da gelegen hast.
Ja, genau.
Dann springen wir doch gleich mal mit, weil Mädchen scheint ja zu liegen, zu 16 Weibchen über, dann da müssen wir bestimmt sofort einen Favoriten auffinden.
Schwer zu sagen. Ach, von der Zahl her ist natürlich klar, hier ist Sonja Maria Blum auch, jüngerer Jahrgang, hat aber fast 100 Punkte Vorsprung.
Das auf die Josefine Heinemann.
Damit beantwortet. Aber, nee, die ist damit gar nicht beantwortet. Also, denke ich mal, auch noch völlig offen, ob dir das wirklich so reicht und sie jetzt so gefestigt ist, das muss man erstmal abwarten. Die Josefine Heinemann, kann ich mich erinnern, hat also im letzten Jahr auch schon ziemlich einen Satz nach vorne gemacht hat, auch bei der, ich weiß jetzt nicht mehr, ob sie bei WM oder EM gespielt hat, aber ich erinnere mich daran, dass sie also da super erfolgreich gespielt hat.
Aber das ist also auch diese These wieder vertreten, Zahlen sind Schall und Rauch, die
sagen. Ja, sowieso, sowieso, ja, ganz klar.
Ich würde mich trotzdem, also ich würde mich mal als Moderator festlegen, also die Sonja wird das gewinnen.
Ja, dann machen wir da den Haken rein und dann gucken wir mal, ob das wohl steht.
Und du sagst 100 Punkte Vorsprung reicht nicht.
Und ich sage 100 Vorsprung. Punkte Vorsprung können reichen, aber das
sagt also du bist dagegen.
Du meinst, dass sie von mir wird es nicht. Kann durchaus sein, aber die Chance ist nicht so hoch, wie er das sagt.
Gut, aber Jan-Christian Schröder in der U16 männlich, der ist doch bestimmt heißer Favorit.
Ja klar, der hat einen ganzen Dividendenpunkt mehr als
der Schröder. Genau, genau. Aber ich bin bei den Jungen, wo da eine klare Aussage sein.
Nee, da ist also auch, dass ihn vorne halt. Klar, Jan-Christian Schröder ist sicherlich so in diesem Bereich einer, der auch so in den letzten 2 Jahren bestimmt die beste Entwicklung gemacht hat, ganz klar. Aber der Jonas Lampert ist schon immer auch mit da ganz gut vorne dabei in der Altersgruppe. Marc Kvetny, Lev Jankelevic sind auch alles Spieler, die jetzt da auch schon lange immer bei den deutschen Meisterschaften gute Platzierungen erreicht haben. Und da ist das also völlig offen.
Aber gibt es nicht auch so eine Art Sieger gehen? Ich meine, der Jan-Christian ist deutscher Vizemeister und bei dem Jonas habe ich das Gefühl, der ist immer knapp dahinter, wenn es um den Einlauf geht.
Das stimmt, das stimmt. Aber man weiß ja nie, ob nicht doch der Knoten bei ihm dann noch auf einmal platzt. Aber es ist schon richtig, also von der dieses unbedingte auf Sieg spielen und so, das hat der Jan-Christian viel mehr drauf
als, wobei der Jonas,
als der Jonas.
Wobei der Jonas heute Nachmittag, habe ich gesehen, hat auch eine Figur geopfert und hat wahrscheinlich auch die Partie gewonnen.
Ja.
Und hat das sehr, sehr gut gespielt. Also er scheint auch gut drauf zu sein.
Ja, ja.
Und das glaube ich schon.
Also, Raphael, wer ist denn dein Tipp?
Mein Tipp ist der Jonas.
Gut, und deiner?
Ja, ich sag dann den Jan-Christian. Wir wissen ja,
wunderbar. Dann haben wir hier, genau. Dann haben wir auch die beiden Favoriten benannt. Und ich denke, jetzt ist aber mal Zeit dafür, dass wir uns mal wieder von dieser wunderbaren DSJ die Ohren durchspüren lassen.
Genau. Und den gemütlichen Sonnenuntergang im Oberhof noch ein bisschen genießen.
Pardon.
Ja, dann frag mich doch mal was.
Ja, ich frag mich schon die ganze Zeit, was du so alles machst.
Was ich mach, Mensch, dass ich nicht lach. Sieht man mir das denn nicht an? Ich bin fast ein ganzer Mann. Ich steh auf Bodybuilding, steh auf Körperkult. Nicht ganz so extrem wie der grüne Hulk. Und was machst du so? Spielst du noch mit Puppen?
Mensch, Junge, du hast recht. Ganze Beine fluchen.
Ich bin scharf.
Das ist doch wirklich Sport, das ist doch höchstens Mord. An den kleinen grauen Zellen, die du versuchst zu fällen.
Nein, dafür brauchst du Grips, Kopf und Verstand. Und du brauchst dafür auch keine Hand in der Hand. Das ist mehr als Puppen schieben, ist Idee und Fantasie. Und leider gibt es Leute, die kapieren das nie.
Wie meinst du etwa mich, mit den paar Figuren auf dem Brett herumzutun? Ist doch kein Problem, das wirst du schon nicht sehen.
Zurück aus der CD Schwarz oder Weiß mit dem Titel Schach und es geht weiter mit der neuen Jahrgangsbesten U14 Paula Wiesner, die dieses Jahr deutsche Spielerin des Jahres geworden ist, U14.
Du kannst vielleicht mal sagen, ob du auch für sie getippt hast, weil du sie an der Wahl beteiligt haben.
Ich bin da streng neutral. Ja, und hat mich also
ein ganz einfach teilen. Muss man da aber irgendwie Tipp machen.
Genau. Nein, also die. Aber die Paula, die, wenn ich, also wie gesagt, wenn ich jetzt nicht gedacht hätte, ich muss mich auf jeden Fall da neutral zurückhalten, dann hätte ich die Paula bestimmt auch gewählt, weil ich die Art und Weise, wie die sich da im letzten Jahr durchgebissen hat, sehr bewundert habe. Was ich selber nicht so, aber eigentlich habe ich auch bewundert, die hat ja diesen herrlichen Winkel gehalten da im letzten Jahr aufgehalten. Mhm. Meine Tochter, die hat sich auf der Hinfahrt hierher noch halt daran erinnert. Und gut, die ist als Gleichaltrige, ist sie jetzt nicht so uneingeschränkt Bewundererin eines solchen Helmes. Die jungen, modebewussten Damen haben da ja oft etwas andere Vorstellungen. Aber ich fand das also wirklich klasse, wie die Paula das also da durchgezogen hat. Selbst auf der Siegerehrung hat sie diesen Mut noch aufgehabt. Und möglicherweise hat das ja sogar mit ein bisschen dazu beigetragen, dass sie also mit diesem Helm sich gegen alles stellt und so dieses Kämpferische. Mir ist das egal, was ihr darüber denkt. Wichtig ist, wie ich mich fühle und was für mich wichtig ist, dass das allem mich
nachhaltig ist. Hat sie den denn wieder mitgebracht?
Nee, also deswegen kann die eigentlich jetzt in diesem Jahr, ist ja mal interessant, ob die jetzt ohne Helm auch deutsche Meisterin wäre.
Also gestern, als sie den Pokal bekommen hat und auf der Öffnungsfeier war, hat sie den Helm auf jeden Fall nicht angehabt.
Genau. Das habe ich doch mitbekommen, ich stand da auf der Bühne.
Ja, und am Brett auch nicht.
Okay. Sie hat sich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich glaube, sie hat nicht damit gerechnet mit dem Titel. Wie schätzt du das ein? Ist so ein Titel, kann der vielleicht auch so einen Schub geben, so ein Titel? Ich meine, das ist ja meine öffentliche Wahl von den Schachspielern in Deutschland, die dazu gewählt waren. Kann das eine Auswirkung auf eine Entwicklung einer Spielerin oder eines Spielers haben?
Langfristig weiß ich das nicht. Also zunächst mal ist das auf jeden Fall, wenn man hier hinkommt und überraschend dann Spielerin des Jahres ist, denke ich mir, das ist auf jeden Fall ein super Rückenwind, den man da bekommt. Kann natürlich auch, da kommt jetzt wieder auf den Typ an, es kann natürlich auch sein, dass einem dann plötzlich mal ein bisschen Höhenangst entwickelt und es einem ein bisschen schwindelig wird.
Und aber das kann ich mir bei Paula gar nicht vorstellen.
Ja, aber die Paula, wenn man sich, ich habe mir ja wieder ein paar Partien angeguckt und da ist mir aufgefallen, dass die Paula zum Beispiel heute Morgen in der ersten Runde ansetzt, ist die zweite, auch mit trotz 300 Punkten Vorsprung oder noch mehr gegen ihre Gegnerin, über ein Remis nicht hinausgekommen ist. Und das war nach dem Partieverlauf sogar ziemlich glücklich. Sie stand also zwischendurch mit einem glatten Minusbauern und schlechterer Stellung, wirklich mit dem Rücken zur Wand.
Das heißt, der ist aber für den badischen Delegationsleiter, wenn er die Sendung hört, er muss ihr erwarten, den Helm wieder auszupacken.
Ja, ich weiß nicht. Also wenn man sich einmal von so einem Ding getrennt hat, glaube ich, dann ist das nichts. Also das würde der Helm wahrscheinlich hinterher.
Gibt es denn irgendeinen in der Gruppe, der für Sie eine Komponente sein könnte?
Ja, auf jeden Fall. Also einmal von der reinen Zahl her muss man ja die Theodora Rovosenko dazu rechnen, die auch noch ein Jahr jünger ist und schon sogar noch vorher rangiert in der Setzliste. Allerdings hat die heute Morgen auch in der Auftaktlosung gespielt. Die Lea Brandl, die liegt auch noch mit da vorne. Die war ja auch schon sehr häufig bei EM und WM und hat irgendwie zwischendurch auch mal irgendwie mehr Fußball gespielt als Schach, aber zuletzt jetzt scheint das auch beim Schach irgendwie ganz gut auch aufwärts zu gehen. Ja, klar. Und deswegen würde die also dazu zählen. Und ich habe sie schon irgendwann mal als Spielerin meines Herzens bezeichnet, Fiona Sieber, die ich ja schon noch mehr Jahre zurück in Batumi bei der Europameisterschaft mal begleiten durfte als Trainer. Die ist als Jahrgang auch 2000, jüngerer Jahrgang, jetzt hier schon an Nummer 4 gesetzt und macht auch ganz offensichtlich von Jahr zu Jahr große Schritte weiter nach vorne. Also der will ich das auf jeden Fall auch zuträumen. Und wer meiner Meinung nach noch mit dazu zu zählen ist, wäre hier die Nummer 5, die Amina Scherif, hat sich auch sehr gut entwickelt im letzten Jahr, bei der sehe ich das ja als NHB-Spielerin auch noch ein bisschen aus etwas geringerem Abstand.
Und dein Favorit ist dann Fiona. Du musst ja bei deiner frühen bleiben, dass ich wechsle.
Na, ob die das jetzt schafft, das weiß man nicht. Aber wenn ihr habt mich heute irgendwie in eine Stimmung versetzt, wo ich also jegliche Vorsicht fahren lasse, ich setze jetzt mal auf Fiona.
Ja, und so. Ich habe mich ja gehört, jetzt ja, wer ich tippen würde. Also dann würde ich auf die Amina tippen, aber eben aus Herzen, weil die immer aus Wasser alles machen.
Aha! Und das ist ja eine ganz schwache Geburt.
Ja, sie hat auch ganz klar ihre Altersklasse beherrscht in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und von daher ist die Möglichkeit groß. Aber eine Frage auch. Du riefst ja davon, dass heute Morgen eben die schlechtesten Spieler in der Remis gespielt haben. Interessante Diskussion ist natürlich, bei den deutschen Meisterschaften wird ja nicht immer das beste Schach von den Jugendlichen gezeigt, weil die enorm unter Druck stehen. Mhm. Was würdest du denn eben als Trainer so raten? Wie soll man in so ein Turnier gehen? Dass ja nicht nur in ein Open hineingeht, wo es um gutes Schach geht, um was man sich, wie man sich weiterentwickelt, weil hier geht es ja im Prinzip um den Titel.
Ich finde, das lässt sich auch so ganz schlecht allgemein beantworten, weil das von dem Spielertyp total abhängig ist.
Dann gibt es dann nicht mal mehr ein Null.
Also eine Sache ist, ja gut, dass man das jetzt irgendwie noch total anheizt oder so, das ist natürlich eine Sache, die ganz schlecht ist, indem man da noch irgendwie was draufsetzt. Auf der anderen Seite ist das eine Sache so, die jetzt ja auch, sag ich mal, in der Logik der Sache liegt. Wenn ich halt gut werde, bin ich eben irgendwann einer von den Besten, dann wird von mir erwartet, dass ich gewinne. Und dann steigt natürlich der Druck und auch die Versagensangst. Je höher man steigt, umso tiefer kann man fallen. Uralter Binsenweisheit trifft hier auch zu. Und deswegen ist eigentlich, sag ich mal, der einzige Weg, damit wirklich umzugehen, ist, dass man eben möglichst häufig so eine Situation hat. Also das ist auch eine Geschichte, wo man einfach Erfahrung jetzt als Spieler oder Spielerin auch durch nichts ersetzen kann. Und da, also ein Trainer kann versuchen, die Konzentration hochzuhalten. Er kann versuchen, durch was weiß ich, also ich arbeite ja immer sehr stark damit, dass ich die Spieler, die ich jetzt bei so einem Turnier begleite, als eine Gruppe auffasse und dass die auch untereinander eben ziemlich viel miteinander kommunizieren. Das kann auch vieles ein bisschen ableiten dann, dass man also irgendwo auch jemand, der so ein Favorit ist, da in der Gruppe so ein bisschen eingebunden ist, das kann man versuchen, darüber so ein bisschen vielleicht hinzukriegen. Aber also man hat ganz viele auch starke Jugendspieler, wenn sie, die kommen zum ersten Mal zur deutschen Meisterschaft. Manche schaffen es, und manche, die verschaffen es eben einfach nicht, damit klar zu werden. Ist irgendwo, ist eben so.
Gut, der 14 der Jungs, da hast du doch, glaube ich, auch schon wieder einen speziellen Fall von dir, ne? Spielst du den Kevin Schröder?
Der Kevin Schröder, der an 4 gesetzt ist, ganz genau. Der war ja vor 2 Jahren deutscher Meister in der U12, auch als jüngerer Spieler. Im letzten Jahr ist es bei ihm irgendwie ganz schräg gelaufen, weil er also einige fantastische Partien gespielt hat. Die wären also alle schönheitspreisverdächtig gewesen, wenn er dann nicht eben so den letzten Zug falsch gemacht hätte von seinen Kombinationen. Und da waren so 2-3 Partien von dieser Sorte dabei und das hat dazu geführt, dass er dann eben irgendwann auch ziemlich verunsichert war und am Ende sogar dann wirklich sehr weit nach hinten durchgereicht wurde, aber der ist auf jeden Fall mit Sicherheit jetzt auch in diesem Jahr wieder einer von den Leuten, die ganz klar damit vorne mitspielen werden. Aber da haben wir natürlich hier Robert Baskin, der Tore Perske hat sich auch sehr gut gemacht, der da jetzt, sind ja die beiden, die da vorne an der Spitze im Moment stehen, der Roman Vogel, im letzten Jahr U12 Meister geworden, der ist also jetzt in diesem Jahr in der höheren Altersklasse auch mit dabei, also das wird ein ganz enges Rennen, da kann man unmöglich jetzt schon sagen, wer da gewinnt wird.
Edge. Ach. Och, in der Wurzel traust du den nicht.
Nee, da traue ich
nicht. Obwohl es einen NRWler gibt.
Obwohl es einen NRWler
gibt. Für den Raffel natürlich wieder ist.
Nicht unbedingt, nein.
Ach, da auch nicht?
Nö, nicht unbedingt. Nee, aber ich habe heute die Partie von Torum Herbst gesehen. Konnte ich ja bewundern über Chessy TV. Der hat einen sehr starken Eindruck gemacht. Und daher setze ich diesmal meinen Tipp auf den Tore.
Das ist doch hervorragend.
Ja, also da setze ich. Und was sagst du dazu, dass bei der U14 diesmal sehr viele Teilnehmer daran teilnehmen dürfen, also als Zwischenstep sozusagen von der U12 zur U16, dass wir jetzt mal 44 Teilnehmer haben, findest du das gut?
Also ich finde das von der Tendenz her auf jeden Fall sehr gut, als ich das zum ersten Mal mitbekam, dass es also eben so einen Antrag gibt und auch Bestrebungen, das Teilnehmerfeld zu erhöhen, war ich sofort sehr dafür, weil ich ja auch einer von den Leuten bin, die jetzt mal die Freiplätze vergeben. Und ja, also in den letzten Jahren, gerade in der U14, auch viele sehr gut begründete Freiplatzanträge ablehnen mussten, weil überhaupt gar kein Spielraum mehr da war. Wir also in dieser zweiten Freiplatzrunde oft schon das Feld praktisch voll hatten, dass man da irgendwie sagen musste, wir haben nur noch einen Platz oder irgendwie sowas und mehr ist gar nicht. Und dann doch etliche Spieler da waren, die wir eigentlich gerne dort gesehen hätten bei der Deutschen Meisterschaft. Aber das geht jetzt nicht mehr unter. Und wenn wir da jetzt also eben so ein bisschen größeres Feld haben, das finde ich gut.
Aber der Jugendschachbund aus Sachsen, der hat also irgendwie verzweifelt versucht, alle Landesbehörden noch davon zu überzeugen, dagegen zu stimmen, weil das auch ein Anti-Leistungssportbeschluss sei.
Naja, auch die Fachleute sind sich eben halt nicht immer so ganz einig. Und ich persönlich finde, dass die Begründung, das so ein bisschen wirklich so ein Übergangsalter, da das ist noch nicht so klar, wer jetzt wirklich da zur Spitze zählt. Und da schadet es nicht, wenn man mal den einen oder anderen vielleicht auch noch mitnehmen kann, der dann vielleicht gerade bei diesem Turnier irgendwie sehr auf sich aufmerksam machen kann. Man muss auch sehen, dass wir ja in den letzten Jahren die Kaderspieler des Deutschen Schachbundes das ist auch bemühen, das Alter eher nach unten zu senken. Und das führt dazu, dass wir also gerade in der U14 auch ziemlich viele Kaderspieler schon haben, die von vornherein ein Recht haben, bei der Meisterschaft zu spielen. Wir wollen ja keineswegs irgendwie was einführen, dass jetzt irgendwelche kleineren Länder ja gar keine Spieler mehr hinschicken dürfen oder sonst da irgendwie dran drehen an der Schraube. Die Plätze sind ja so, die reinen Qualifikationsplätze sind ja auch nicht so ganz doll gesät. Und wenn wir sehen, dass also die Kaderspieler das dann schon so dicht machen, dann gibt es also praktisch hinter den Kaderspielern immer noch so eine Spitze, die wir auch hier haben wollen. Und das würde aus meiner Sicht doch dafür sprechen, dass man also das Feld auch durchaus so weit fasst.
Okay, dann springen wir zu 12. Sind wir bei den ganz großen Teilnehmerfeldern. Ich glaube, 96 Spieler haben wir noch Spieler, dann haben wir da am Feld. Hast du also eine große Auswahl für einen Favoritentipp?
Ja, also diesmal ist wieder ein Spieler meines Herzens sogar mal an 1 gesetzt in der U12, nämlich der Valentin Buckels, der also insofern ein besonderer Fall ist, weil er relativ kurz erst dabei ist beim Schach und auch schon gleich von Null ziemlich mit sehr guten Ergebnissen sofort losgelegt hat.
Und was da sagen noch die Leistung?
Sehr hoch.
Sollte der aus dem Bild dann eh nichts mehr. Zu spät einsteigen.
Wie gesagt, im letzten Jahr erinnere ich mich noch daran, dass also, oder vielleicht so vor 2 Jahren, dass NRW-Trainer gesagt haben, die ihn halt jetzt bei der Deutschen Meisterschaft hatten, der wird also irgendwie in 5, 6 Jahren ist der EM. Und dass er jetzt also in so kurzer Zeit schon sich an den Platz 1 der Setzliste hier gehievt hat, wo die meisten seiner Konkurrenten sicherlich schon sehr viel länger spielen. Das ist also ein weiterer Beleg dafür. Ich hatte auch selber dafür, nachdem ich ihn auch bei der Jugendweltmeisterschaft in Brasilien erlebt hatte, wo er also noch mit ganz wenig Erfahrung auch schon bei der Weltmeisterschaft sich ziemlich gut geschlagen hat, hatte ich dafür plädiert, ihn auch schon in den DSB-Kader aufzunehmen, und die Entwicklung gibt mir bislang recht. Das ändert nichts daran, dass es für den wahrscheinlich noch besser gewesen wäre, wenn er jetzt noch früher auch da eingestiegen wäre. Wenn ich mich richtig erinnere, hat also selbst Botvinnik bedauert, dass er nicht früher angefangen hat mit dem Schach. Aber das ist ja, denke ich mal, auch ein Beispiel dafür, dass man vielleicht doch das ein oder andere im Schach noch erreichen kann.
Und
der Mann ist immerhin so auf Weltmeister geworden wie niemand außer ihm.
Und es gibt ja noch andere interessante Spieler, außer eben den Valentin, zum Beispiel den deutschen U12er Jan Orke Rockmann, der gestern auch den Pokal bekommen hat für den Spieler des Jahres. Wo ich dann auch mal direkt nochmal sagen kann an alle Zuhörer, dass über www.dem2013.de morgen auch nochmal ein Video zu sehen ist, wo zum Beispiel diese beiden Spieler den Pokalbereich bekommen und wie sie sich dann eben besonders freuen, kann man ab morgen dann erst sehen.
Und der Jan Rocker hat sich wirklich gefreut.
Richtig.
Der war sowas von
der Ich weiß. Also am meisten war mir, also was mir sofort ins Auge gestochen ist, dass da war so ein Kleiner aus Bremen, der Fahnenträger war vorne. Weißt du, ob euch das auch gefallen ist? Der ist also ja fast von der Bühne gesprungen, weil er sich so gefreut hat, dass eben der Jan Rocker aus seinem Landesverband, wahrscheinlich auch ein guter Kumpel von ihm, Bremen ist ja noch nicht so groß, und dass die Kleben da untereinander sich sowieso dann auch gut kennen, der hat sich für den sowas von mitgefreut. Das war also wirklich auch sehr beeindruckend.
Das kann man morgen nochmal erkennen. Das ist wirklich sehr, sehr lustig und sehr, sehr schön, dass sich einer so einer freut darüber.
Ja.
Der ist wirklich einen halben Meter hochgesprungen.
Genau.
Also bei den Jungs hast du dich jetzt festgelegt, Spieler deines Herzens, der wird also deutscher Meister, der Valentin. Und wie schaut es bei den Mädchen aus in der 12?
Bei den Mädchen in der 12, da müssen wir mal sehen. Da haben wir die Charlotte Zanatti, die kenne ich ja auch von der Weltmeisterschaft in Brasilien her, als ich die da betreut habe. Und dann haben wir die Jana Schneider.
Die sind ja ganz dicht beieinander.
Und dann haben wir hier noch ziemlich weiter unten Inken Köhler. Also da würde ich mal doch, auch aufgrund der Erfahrung der Großen, würde ich denken, dass das zwischen Charlotte und Jana sich entscheiden wird. Wer da jetzt wirklich die Nase vorn hat, das möchte ich nicht sagen. Zumal ja in der U12 auch bei den Mädchen immer noch wieder der große Zufallsfaktor eine Rolle spielt. Die Charlotte ist an 17 gesetzt. Und die Jana ist an 24 gesetzt. Beide haben doch so auf die Top-Leute einen ziemlichen Abstand. Und das wäre ziemlich überraschend, wenn jetzt eine von denen ganz vorne mitspielen kann. Sodass wir wieder so ein bisschen dann in der Unschärfe des Schweizer Systems uns bewegen. Ich habe in der Vergangenheit ja schon mal gesagt, man müsste meiner Meinung nach auch nochmal darüber nachdenken, unter sportlichen Gesichtspunkten, dass wirklich so noch zeitgemäß ist, die Mädchen bei der U12 und der U10 auch noch immer mit den Jungs gemeinsam spielen.
Sagen es immer zwei Meinungen.
Ist klar.
Okay, dann haben wir damit die U12 und dann kommen wir zu den Jüngsten, zumindest die über die lange Zeit spielen. Wir haben noch die ganz Kleinen, auch die ganz jungen Kicker-Leute, aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Den werden wir nachher der Sendung widmen, weil die sind ja schon seit gestern im Spiel und die haben ja schon diverse Runden hinter sich. Aber sozusagen von den echten deutschen Mannschaften ist die 10 Jahre jüngste und da haben wir bestimmt auch wieder einen Herzensspieler von dir dabei.
Also da vorne, muss ich sagen, habe ich jetzt keinen, wo ich sofort sagen würde, jawohl, da habe ich also jetzt schon irgendwie wieder mit dem irgendwie mal was gemacht. Gut, Kevin Tong hatte ich natürlich auch, Kevin Tong hatte ich auch in Brasilien, genau. Pardon, der steht sogar hier an 2. Ich habe jetzt halt seine Entwicklung im letzten Jahr nicht so verfolgt, ob der also jetzt wirklich auch so die Härte hat, da jetzt ganz, ganz vorne auch wirklich mitzuspielen. Das weiß ich also nicht. Er hat auf jeden Fall eine gute Entwicklung gemacht. Vincent Keimer, desgleichen, der hier jetzt auf Platz 1 rangiert, sogar mit 70 Punkten Vorsprung. Aber gut, das ist in der U10, sind also 70 Punkte wirklich überhaupt absolut gar nichts. Dann haben wir Kopilov, Frederik Swane, genau,
das ist ein berühmter Name
in Jugendschaft, ganz genau, und der ist ja auch schon jetzt halt sehr stark vorne mit dabei. Aber das finde ich, also genauso wie auch hier, Anne, ist schon wieder Felix Graf. Ja, das wäre natürlich der Witz schlechthin, dass, könnte man ja schon irgendwie fast überlegen, ob der Name Felix Graf irgendwie eine besondere
Geschichte mit nach sich. Wie würdest du das einschätzen? Kann sowas sogar eher ein Nachteil sein für den Frederikswale, dass der so einen berühmten Bruder hat, so, der so ein großes Vorbild ist, dass das einen auch vielleicht ein bisschen hemmt, nachdem du, da komme ich nie hin, wo der ist? Und man der lieber guckt, ob man ein anderes Hobby nimmt, wo man dann seine eigenen Stärken hat, wo der Bruder nicht konkurrent ist?
Da der jetzt also ja hier in seiner, man ist ja auch im jüngeren Jahrgang und so weit oben steht, das sieht mir nicht danach aus, von außen und der Ferne betrachtet, sieht mir das nicht so aus, als wenn der jetzt also praktisch das Schach langsam austrudeln lässt, weil er keinen Zweck hat. Also ich glaube, dass der durchaus auch noch Biss hat. Und dann, ich kenne die jetzt zu wenig, um das wirklich so sagen zu können, aber wenn auf der anderen Weise, der hat seinen Sohn, hat seinen Bruder ja eben jetzt auch schon ein paar Jahre erlebt und weiß, dass er also vielleicht gut Schach spielt, aber sonst ja bestimmt ein völlig normaler Kerl ist. Und warum soll der jetzt auf den Gedanken kommen, dass er das nicht schafft bei seinem Bruder? Also geschafft, nur weil der jetzt eben in irgendeiner Weise da besonders gut da ist, hat er den oder nicht, der das nicht längst auch schafft. Also das kann durchaus für ihn trotzdem ein Ansporn sein. Und erstmal ist es rein praktisch ja immer eine super Sache, wenn man einen spielstarken Schachspieler in unmittelbarer Nähe hat, mit dem man jederzeit sich irgendwie auch schachlich austauschen kann. Vielleicht nicht unbedingt spielen, aber der einem was zeigen, mit dem man analysieren oder sonst was kann. Und es ist immer gut, einen da zu haben, der einem vorwegläuft, wo man also im Prinzip immer, also jeweils niemals zu früh denkt, ich bin jetzt schon richtig gut.
Okay, also du würdest eher tippen, dass es den Frederik stärkt sozusagen.
Genau, ich würde also mutmaßen, dass die positiven Effekte auf jeden Fall
überwinden. Wenn ich richtig übermiete, dann habt ihr doch eine Schwester von den beiden auch einen Fall was gegeben.
Weil die so ganz jung ist.
Genau, irgendwo muss noch eine.
Das stimmt, aber die ist wahrscheinlich hier auf dieser Liste, dürfte die gar nicht mit draufstehen. Ich habe also jetzt mal nur die erste Seite hier von dieser Teilnehmerliste im Moment hier bei mir liegen. Das muss man mal abwarten. Also das ist noch zu früh, um das jetzt wirklich sagen zu können.
Nee, ich hatte es nur irgendwo im Kopf, dass es ja noch, dass ihr noch einer der Schwester auch noch einen Freitags gegeben hattet und sozusagen
genau. Aber ich weiß noch, dass das also, das war jetzt, genau, aber das nicht war so, dass da, also, ich sag mal, die ist gut, aber jetzt nicht so überragend, dass man denken muss, die muss jetzt also unbedingt hier dabei sein.
Sie hat nicht den Freitag gegeben, weil sie es war, also.
Nein, ja, genau. Aber sie hat den Platz, also das war auch nicht so, also da waren so, weil ich mich erinnere, waren eben einige Mädchen, die so ungefähr gleich auf waren und wo wir dann gesagt haben, also wir haben Platz genug, die wir können die also reinnehmen und es wäre irgendwie ein bisschen blöd, jetzt keine von denen zu nehmen, aber dann, das hat man ja oft, dann kann man sich sehr schwer entscheiden, jetzt gerade eine von den dreien oder so nicht zu nehmen und wenn das dann gerade auch noch womöglich mit der geraden und ungeraden Teilnehmerzahl dann passt, dann ist man schnell dabei, dass man auch dann Premier ruhig alle drei mitspielen und ich weiß, dass sie also auch diesen sozusagen unter diesem Gesichtspunkt dann eben auch so mit bei diesem Turnier dann mit dabei.
Ja, und sind ja direkt bei den Mädchen.
Obwohl, vorher nochmal, auf wen hattest du getippt bei U10?
Getippt habe ich ja jetzt noch gar nicht, genau.
Ich dachte, ich hätte was vor.
Genau, also aus meiner Sicht kann da von den ersten fünf der Setzliste vielleicht sogar noch irgendwo dahinter, da sind so mehrere auch, Dominik Geng ist ja auch ein Name, der jetzt im Jugendschach schon ein bisschen was sagt und also das finde ich immer noch, finde ich sehr, sehr, sehr schwer, das also irgendwie nicht zu sagen. Möchte ich mich, kann mich dem nicht
vorstellen. Du hast kein NRW da vorne oder bist auch ratlos?
In dem Fall bin ich wirklich ratlos, weil ich bei den U10 kann man oft nicht sagen, da bin ich der gleichen Meinung wie unser Gast, dass man das eben nicht hinbekommen kann. Mhm. Das ist einfach Gerate. Und das tut man, würde man den anderen auch Unrecht tun, wie man hervorzählt, wenn man nicht weiß, wie die spielen.
Ihr werdet jetzt wahrscheinlich bei den Mädchen sehen genauso rumeiern.
Das ist richtig. Bei mir, der Fall auf jeden Fall.
Das ist auch bei mir genau das Gleiche. Das ist also hier bei den Mädchen in der U10. Also da ist keine dabei, die jetzt so richtig heraussticht für mich. Und ich denke, dass man da ganz einfach mal gucken muss. Also das wird auf jeden Fall.
Aber Name ist sie auf jeden Fall. Sie sind ein wunderschönes Mädchen und singen hier als Bierfreund. Was und ist sogar zwei Gesetze. Das ist doch schon mal, würde ich mal sagen, mein heimlicher
Problem. Das ist dein heimlicher Problem. Ich hatte doch keine Ahnung, aber von dir allemal.
Alles von deinem Herzen. Von den Jörg. Das halte genau mal fest.
Ja, man muss ja auch mal nach objektiven Kriterien gehen und nicht nur wie ihr versucht hier mal irgendwie was zu
erklären. Wir gucken immer nur nach Zahlen, ja, genau. Und so, genau. Aber ich kann dir eins sagen, Namen sind Schall und Rauch, also.
wir schreiben es am Ende schon wieder. Und ja, dann sind wir doch schon irgendwie fast am Ende der Sendung, glaube ich. Oder hast du noch ein Schlusswort für uns?
Nö, also das Schlusswort habt ihr noch immer. Also das wollen wir jetzt nicht nach all den Jahren einführen, dass ich plötzlich noch für das Schlusswort hier verantwortlich zeichnen muss.
Ja, wir haben, wir hätten aber noch ein Wort zu 25.8. Ja, da haben wir ja noch den Attila Figura, der Seriensieger ist und immer wieder gerne dran teilnimmt. Hat aber diesmal einen ganz, ganz harten Gegner. Mhm. Da hätte ich gerne einen Tipp von dir, der wie es ausgeht. Kurz und bündig bitte, ohne viel Ausschweifung.
Ja, ehrlich gesagt, hier würde ich den Hagen Fritsch schon in der Favoritenrolle sehen. Der Attila ist natürlich mir am Herzen. Als ich ihn gestern bei der Anmeldung habe, ist er mir schon über den Weg gelaufen. Mein Gruß war sofort, hallo Attila, ist es jetzt dein letztes Mal? Und ich habe mich super gefreut, als er sagte, nein, nächstes Jahr darf ich auch nochmal. Und dass der wirklich so eisern hier der Deutschen die Treue hält, finde ich also super. Wobei er seinen Abschied ja so langsam schon mal ein bisschen vorzubereiten scheint, weil er nicht als Fahnenschwenker ist.
Das war er letztes Jahr auch schon nicht.
Letztes Jahr auch schon nicht.
Ich habe mich ganz sicher an den Fahnenstab gegeben, an die Jüngeren. Dafür haben die die Sitte von Schleswig-Holstein auch noch auf Bonbon verteilt.
Ja.
Haben sich dadurch sozusagen die Herzen der Spieler geworfen. Wobei Hagen natürlich eine wichtige Aufgabe, der muss seine kleine Schwester hier trainieren und zur deutschen Meisterin machen. Mhm. Das könnte ihn ablenken, das wäre vielleicht wieder eine Chance für Attila.
Aber der Attila nicht, der hat bestimmt auch Aufgaben hier.
Ja, naja, also, okay, das ist.
Da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Berliner den hier auch mit als Betreuer und so wieder einsetzen.
Ja, ich wollte deinen Tipp noch ein bisschen in Schwang bringen, aber du lässt ihn nicht irritieren.
Nee, also der Hagen Pötsch ist also schon wirklich auch. Der steht, glaube ich, auch ein bisschen mehr im Saft, so als Turnierspieler und so, als der Attila. So.
Ja, schauen wir mal.
Ein bisschen stärker.
Gut, wenn wir jetzt den Laschen nochmal die U25 gestreift haben, dann musst du jetzt auch noch einen Tipp bei der U25B abgeben, weil da liegen fast alle gleich auf in der DBZ zumindest, in der Wertungszahl.
Genau. Und ja, das Schöne ist, dass ich nicht einen kenne von den Namen, die da vorne stehen. Die sagen mir alle nichts und deswegen ist das natürlich ein völlig offenes Rennen.
Aber dann können wir doch da auch noch einen Namen geben, weil dann können wir Nummer 2 als Silber, das ist schon mal gut.
Ja, ist auch schon 2 gesetzt. Passt da.
Und dann können wir es da schon mal festlegen.
Meinst du, dass der auch die Silbermedaille kriegt? Ja, dann wäre natürlich nicht schlecht, wenn das am Ende käme. Das wäre ganz witzig, aber ich glaube eher nicht. Also, was bleibt der jetzt zweiter wird?
Ja, okay, dann sind wir jetzt wirklich am Ende, wo wir hier schon mal fast waren, aber wir haben die 25 Mal gestreift, sind ja noch ganz am Anfang schon auf dieses wunderbare Turnier eingegangen, mit jeweils, glaube ich, fast 100 Teilnehmern, einen riesigen Teilnehmerrekord. Wir sind gespannt, ob deine Tipps in Erfüllung gehen, und wir werden uns bestimmt nochmal widersprechen im Laufe der Radiosendung. Wir senden ja jeden Abend, Raphael.
Genau, jeden Abend pünktlich um 19 Uhr, und je nachdem, wie lange es dauert, zwischen 30 und 35 Minuten. Und morgen hoffen wir mal wieder auf gutes Wetter.
Weil heute schien tatsächlich die Sonne.
Ja.
Obwohl es ja gestern am Anfang noch regnete.
Ich habe die Sonne heute um 7:30 gesehen.
Ich habe sie heute morgen um 6 schon gesehen. Ja, aber danach war sie wieder weg.
Ich habe sie heute wieder noch gesehen.
Okay, dann wünschen wir den Zuhörern noch einen schönen Abend. Viel Spaß weiter. Wie gesagt, ihr könnt alles verfolgen auf unserer tollen Internetseite, wo ihr auch die Meisterschaftszeitung findet und. Aber ihr dürft auch gerne wieder einschalten, wenn wir morgen wieder auf Sendung gehen.
Alles Gute. Tschüss.
Tschüss.
Ich brauch keine Drogen, brauch auch keine Gewalt. Ich brauch viele Freunde, bin ich geil auf Nacht.
Ich hab längst gefunden, was mein Leben ist.